Als Frage habe ich mal eine Frage. Wer von euch hat Sesamstraße geguckt? So, vielleicht eher die Jüngeren. Ah, okay, auch die Älteren, die gibt es schon ewig, gell? Und ich denke, fast allen von euch, auch den Älteren, wird der Titelsong der Alte im Kopf sein. Wer, wie, was? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Und dann kommt der wichtige Satz, wer nicht fragt, bleibt. Genau. Guter Satz. Manche Fragen, okay, die muss man nicht unbedingt stellen, die sind jetzt nicht die wirklich wichtigsten Fragen. Aber es gibt Fragen, da muss man wirklich rauskriegen, was dahinter steckt. Weil an der Stelle dumm zu bleiben, wäre wirklich, wirklich doof. Oder gefährlich. Oder sollte man unbedingt vermeiden. Und eine dieser wichtigsten Fragen, wenn nicht die wichtigste Frage ist, die sich viele Leute stellen, wie klappt das denn eigentlich, wenn es einen Gott gibt, dass der mich mag? Und da gibt es verschiedenste Fragen, die faktisch aber eigentlich nur das eine meinen. Da gibt es dann die Frage, naja, wie komme ich denn in den Himmel hinein? Die etwas frommeren oder die frommere Sprache können, wie erhalte ich ewiges Leben? Andere würden sagen, naja, wie komme ich in Gottes ewiges Reich des Friedens? Dann die etwas abstrakter denkenden, ja, wie wird mir meine Schuld, meine Sünde vergeben? Oder wie werde ich errettet? Oder wie Luther, finde ich, so treffend gefragt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? All die Fragen, die kreisen förmlich um eine zentrale Frage, um die Grundsatzfrage, wie kommt mein Verhältnis als Mensch mit Gott wieder ins Lot? Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren? Und da das so eine wichtige Frage ist, gibt es da auch sehr, sehr viele Antworten drauf. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal drei populäre und dann mal eine biblische zum Anfang. Und da gibt es, könnte man sagen, drei Antworten. Und die erste, die ist das Prinzip des Erbsenzählers. Prinzip Erbsenzähler, die ist jetzt nicht aus der Bibel, bitte versteht mich nicht falsch. Wenn ich dann mal gestorben bin, genauer gesagt, und dann da vor Gott stehe, dann geht's los. Gott kommt die Rolle des Erbsenzählers zu. Dann legt Gittler los und guckt dann so ganz genau, gute Tat, schlechte Tat, gute Intention, und zählt ganz detailliert auf, was ich in meinem Leben so alles angestellt habe, was ich gemacht habe. Die guten Sachen, aber auch die schlechten. Und dann lässt er gar kein Detail aus, ganz exakt, ganz genau, und dann wird summiert. Unterm Strich, was kommt bei raus? Was überwiegt? Die guten, die schlechten Taten. Und wenn die guten Taten überwiegen, dann ab in den Himmel. Und bei den schlechten, naja. Prinzip 1. Das zweite Prinzip ist nicht mehr ganz so genau. Das ist hier dieses Pi mal Daumen Prinzip. Ich stehe nach dem Tod vor Gott und sage ihm, naja, weißt du Gott, ich habe nicht perfekt gelebt. Ich habe es aber versucht. Im Großen und Ganzen war ich doch eigentlich ein guter Mensch. Ich habe doch im Rahmen meiner Möglichkeiten alles getan. Und meistens, wenn du ehrlich bist, so halbwegs geklappt hat es doch schon. Gott schaut mich dann an, nachsichtig und lächelt. Ja, weißt du, wenn ich so ein Auge zudrücke, so im Großen und Ganzen, Pi mal Daumen, ah, passt schon, komm rein. In dem Prinzip haben wirklich nur noch die ganz, ganz Bösen, wie wir sagen würden, ein Problem. Alle anderen kommen in den Himmel. Und dann das letzte Prinzip, das ist nochmal ein bisschen entspannter, in Anführungsstrichen, das ist das Prinzip Schwamm drüber. Im Prinzip ist es nämlich da vollkommen egal, was ich in meinem Leben gemacht habe. Egal, ob ich in meinem Leben versucht habe, gut zu leben, schlecht zu leben. Wenn ich vor Gott stehe und überhaupt nur ein Wort sagen kann, um mich irgendwie zu rechtfertigen oder herauszuschwätzen, sagt Gott, ah ja, komm schon, lass die Vergangenheit liegen, Schwamm drüber, alles okay, komm. Alle kommen rein. Drei relativ populäre Antworten auf diese Grundsatzfrage, wenn man so in der Gesellschaft rumfragt. Aber stimmen die denn? Welche Antwort gibt denn die Bibel? Gehört die zu einem der drei? Hat die vielleicht noch eine vierte? Und ich möchte mir eine Antwort von Paulus dazu heute angucken, der in unserem Predigttext nämlich genau auf diese eine Frage die Antwort gibt. Aber seine Antwort, die unterscheidet sich ordentlich von den drei, die ich jetzt gerade sehr karikiert dargestellt habe. Er schreibt dazu in Galater 2 in den Versen 16 bis 21 Folgendes. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seiner Schuld frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotzdem mit Schuld beladen sind, was bedeutet das dann? Etwa, dass Christus die Schuld auch noch fördert? Auf gar keinen Fall. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selber, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Langer Text, schwerer Text. Der ist wirklich, der hat es in sich. Paulus fasst hier in diesen 5, 6 Versen eigentlich den kompletten Brief zusammen. Das ist so eingedampft die Kernbotschaft an die Galater. Um was geht's? Paulus wiederholt sich hier mehrfach, weil es ihm so wichtig ist. Nicht, weil irgendwie die Zuhörer das nicht verstehen, sondern weil es ihm um den Kern geht, auf was es ankommt. Dreimal sagt Paulus nämlich das Gleiche. Er fragt immer die Frage, wie werden wir gerettet? Wie kommt unser Verhältnis zu Gott wieder ins Lot? Und dann könnte man sagen, hämmert Paulus den Galatern das ein. Nicht durch das Gesetz, sondern durch den Glauben. Durch den Glauben und nicht durch das Gesetz. Und damit es dann auch wirklich jeder versteht, nicht durch das Gesetz, sondern durch den Glauben. Dreimal das Gleiche, weil es ihm so unfassbar wichtig ist. Aber was meint Paulus damit? Was meint er denn, wenn er sagt, nicht durch das Gesetz? Paulus denkt vor allem an das jüdische Gesetz. Paulus als jüdisch gelehrter Rabbinenschüler war hochgebildet im Judentum, denkt da an das, was wir platt die 5 Bücher Mose nennen. Also die ersten 5 Bücher der Bibel, vor allem da die 3 in der Mitte mit Exodus, Levitikus und Numeri, wo die ganzen Gesetze der Juden drinstehen. Gesetze über rituelle Sachen. Wie schlachte ich richtig? Wie opfere ich richtig? Wie feiere ich Gottesdienst? Welche Feiern muss ich machen? Wie muss ich mich dazu anziehen? Wie muss ich mich dazu benehmen? Was muss ich da machen, dass das alles richtig ist? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Wie gehe ich miteinander um? Das ganze Leben ist in diesen Büchern, entschuldige, irgendwie, atme ich zu laut rein, ist in diesen Büchern drin. Die ganzen Vorgaben des Verhaltens im Alltag und auch religiös. Man könnte auch vielleicht etwas platt sagen, die moralischen Vorschriften, wie man ein guter Mensch ist, die stehen da drin. Also die Frage, das Prinzip Erbsenzähler. Habe ich mich genug daran gehalten oder nicht? Paulus sagt, keine Chance. Darauf kommt es nicht an. Gerettet werden wir nicht durch das Gesetz, nicht durch diese Moral, dieses richtige Einhalten. Und es ist auch nicht, Pi mal Daumen, ist das nicht das Erbsenzählerprinzip, und es ist erst recht nicht Schwamm drüber. Denn im Prinzip ersetzt er das nicht, das Gesetz fällt ersatzlos weg. Er sagt, es kommt nicht auf dieses Zählen der Taten an oder das Ignorieren der Taten, es geht um was ganz anderes, um diese Frage, wie kommt meine Beziehung zu Gott ins Lot? Nämlich der Glaube an Jesus Christus. Glaube ist für Paulus schon fast das Gegenteil vom Gesetz. So groß versucht er, diesen Unterschied zu machen. Glaube ist fast schon auch das Gegenteil von Moral. Denn es geht für Paulus im Glauben nicht darum, irgendwelche neuen Gesetze zu bekommen, die ich einhalten muss. So wie es vielleicht auch gerne in der Gesellschaft gesagt wird, naja, wenn du Christ bist, dann ist dein Leben doch eigentlich definiert durch 2 Vorgaben. Du musst das machen und darfst das nicht machen. Meistens, dass du darfst das nicht machen, immer verbunden mit den Dingen, die Spaß machen würden, die wir aber nicht dürfen. Und du musst beten, du musst in den Gottesdienst gehen, du musst lieb sein und so weiter. Da sagt Paulus, nee, das ist nicht Christentum. Was ist aber denn Glaube dann, wenn es in dieser Ebene gar nicht ist, wenn es nicht um das richtige Handeln geht? Glaube, könnte man sagen, ist vielleicht viel mehr als ein Raum, eine Art Bühne, in der was passiert. Sorry, die Störung auf dem Lautsprecher. Geht das für euch? Okay. Er sagt, naja, das ist vielmehr ein Raum. Da passiert was, nämlich da wirkt Gott an mir. Gott wirkt an dir im Glauben. Glaube heißt verbunden sein mit Christus. Und da bringt Paulus diese geniale Sache in Galater 2,20, das ist kurz vor Ende gewesen. Da sagt er, deshalb lebe eigentlich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr lebt in mir. Dann darf ich nicht mehr mich bewegen, gut. Aber wir können es mal probieren. So, schauen wir mal, ob es besser wird. So, also, Paulus sagt, hey, deshalb, Glaube ist ein Raum, in dem was passiert. Und da geht es eigentlich darum, dass Gott an mir wirkt. Und dann, das bringt er so treffend, finde ich, auf den Punkt in Galater 2,20. Er sagt, naja, deshalb lebe eigentlich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und ich lebe in Christus. Muss ich wieder zurück. Was heißt denn das, in Christus sein sozusagen oder in Christus leben? Wenn wir glauben, heißt es, wir sind in Christus, dann wird auch der Weg Jesu, den er vor 2000 Jahren gegangen hat, zu meinem Weg. Ich war mit dabei ans Kreuz, in den Tod. Aber ich bin dann auch mit auferstanden mit Jesus. Aus dem Ende wird ein Neuanfang. Aus meinem alten Leben passiert etwas Neues, weil Gott hineinwirkt. Wir bekommen ewiges, unveränderliches Leben. Und das passiert da im Glauben. An mir passiert etwas grundsätzlich Neues, denn das alte, das vergängliche Leben ist vorbei. Etwas Neues hat in mir begonnen. Das passiert, wenn ich im Glauben in Christus bin. Aber noch viel mehr. Nicht nur, dass ich mit in etwas hineingenommen werde im Glauben, Gott kommt auch zu mir. Ich muss nicht irgendwo hin, sondern das heißt, Christus in mir, er zieht in mir ein. Aber jetzt mag man sagen, naja, was hat das denn in meinem Leben zu tun, in meinem Hier und Jetzt? In diesem Körper, mein Leben besteht ja immer noch so aus den guten Eigenschaften, aber auch aus den schwierigen, aus Licht und Schatten. Guten und Schlechten, ich wäre immer noch krank, ich bin mal schlecht drauf und ich werde vor allem immer noch sterben müssen. Was heißt denn das? Wenn Christus in mir ist, dann muss ich doch was verändern. Ich habe auch immer noch meine Alltagsprobleme. Meine Stromrechnung muss ich zahlen, ich muss immer noch putzen, ich habe immer noch Sachen, die mich total nerven. Was macht denn da den Unterschied, wenn es heißt, Christus lebt in mir? Manch einer von euch kennt das T-Shirt, ich habe umgefragt. Ich habe es deshalb auch extra heute mal angezogen und ohne Talar. Gedacht, mache ich den Gottesdienst. Früher, also vor 10 Jahren knapp, wurde das T-Shirt sehr häufig getragen. Das stammt, wie gesagt, aus einer Aktion von Lieben Zellern von 2009. Und da geht es genau um diese Frage, was heißt denn das, wenn Christus in mir lebt? Und ihr seht hier schön drauf vorne, erlebtinmir.de. Die Seite gibt es leider nicht mehr in der Reihenform, die linken nur noch weiter. Aber, und hinten steht 2,20 drauf, also auf die Bibelstelle. Und der Trick war dahinter, wir haben gesagt, naja, wir machen Folgendes. Die Leute, die das T-Shirt oder den Pulli oder was oder das Top besitzen, die ziehen das immer am 2. oder am 20. jedes Monats an. Denn in Galater steht ja in Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Und da ging es darum, einerseits die Träger zu erinnern, du bist nicht irgendwer, du bist Christusträger. Christus lebt in deinem Alltag. Im Glauben ist er dir immer, ist Jesus immer mit dabei. Und auch klar zu machen, naja, wenn Christus immer bei dir ist, dann trägst du den auch zu jedem anderen. Und egal, wo wir hinkommen, wir nehmen Jesus mit. In die Situation hinein, wir sind nicht allein, Jesus lebt in uns. Und das gibt uns Kraft, auch Zeuge zu sein für ihn. Dass er aus uns herausbricht, in Wort und Tat. Als Licht Gottes in dieser Welt zu scheinen. Aber wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Was heißt denn das? Gibt es da irgendwie so einen Bereich, jetzt sind die, dürfen die Ärzte kurz weghören, zwischen Leber und Milz und Niere da so noch so ein kleiner Bereich,
nie, es ist nicht so, dass das irgendwie ein Teil meines Lebens ist, meines Körpers. Jesus durchdringt mein Leben ganz. Nicht nur einzelne Lebensbereiche, nicht nur gewisse Orte, sondern Jesus ist vielmehr mein Fundament des Lebens, auf den ich alles andere aufbaue und der damit auch alles andere durchdringt. Und Jesus verändert mich dadurch, durch den Glauben. Verändert meinen Blick, den ich auf die Situationen habe. Er gibt mir Liebe für Menschen, die ich ohne ihn vielleicht nicht so lieben könnte. Er gibt mir Kraft und Leidenschaft, Dinge wirklich anzupacken, um die ich sonst einen riesen Bogen machen würde. Jesus verändert mich, wenn er in mir lebt. Manchmal leise, unscheinbar, langsam und manchmal auch radikal. Manchmal innerlich, dass es die anderen vielleicht gar nicht merken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind überzeugt, Jesus ist gegenwärtig in diesem Gottesdienst, weil wir uns in seinem Namen versammeln und es stimmt. Aber Jesus ist immer da, auch wenn du morgen früh wieder in die Arbeit fährst oder in die Uni, wenn du in Urlaub gehst, an der Supermarktkasse stehst und wieder genervt bist, weil vor dir jemand wieder 5 Sachen vergessen hat oder das Wechselgeld nicht rausholt. Wenn du auf geliebten oder auch sehr ungeliebten Familienfeiern sitzt, wenn du dich mit deinem Nachbar zoffst über die Heckengröße, Jesus lebt in dir. Glaube heißt, er ist mit dabei. Vielleicht hilft es, sich immer mal wieder neu bewusst zu machen, bevor man in die Arbeit fährt oder an die Uni oder im Rückblick, nachdem man wieder in der Supermarktkasse beim Lidl oder Aldi verzweifelt ist. Jesus war da mit dabei. Oder währenddessen, wenn man auf der Familienfeier steht oder sich mit dem Nachbarn zofft, ich glaube, das verändert ganz, ganz viel, wenn wir uns das immer wieder neu bewusst machen, dass da Jesus mit dabei ist. Unser Fühlen, unser Denken, aber auch unser Handeln. Aber das ist nicht der springende Punkt. Ich muss es gar nicht bewusst wahrnehmen, denn Jesus wirkt, weil er da ist, auch wenn ich es gar nicht weiß, nicht merke, nicht spüre und vor allem auch nicht dran denke. Glaube heißt, ich bin in Christus und Christus ist in mir. Das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für den Nachbarn rechts, links, letzte Bank, erste Bank. Es gilt für jeden im Glauben. Und diese Tatsache ist der Schlüssel auf diese erste Frage. Wie wird mein Verhältnis mit Gott, wie kommt das wieder ins Lot? Erst wenn ich verstehe, dass ich nichts tun kann, dass ich nicht anfangen muss, meine Erbsen zu zählen oder mir mein Leben schön zu reden oder zu ignorieren, weil ich sage, naja, Gott wird das schon richten. Erst dann, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, wenn er in mein Leben hineinwirkt, weil ich ihn hineinlasse, dann kommt, weil Gott wirkt, meine Beziehung zu ihm wieder ins Lot. Und deshalb ist Glaube auch nicht Moral, das Richtige zu tun, sondern Glaube ist, Gott ins Leben mit hineinzulassen, mit ihm Beziehung zu leben, dass ich mit ihm verbunden bin, er in mir und ich in ihm. Amen.